Ja, guten Morgen und einen recht schönen Sonntag wünsche ich uns, euch allen. Ja, heute am Sonntag, am Ruhetag, an einem Tag, an dem es ein bisschen ruhiger zugeht oder zugehen sollte als sonst, wollen wir über ein Thema darüber sprechen, und zwar bei Jesus zur Ruhe kommen. Und ich lese uns dazu aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da spricht Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer schneller lebt, ist früher fertig. So hat mal jemand gesagt. Und die Technik gibt uns ja großartige Möglichkeiten, für die wir dankbar sind, um unser Leben zu beschleunigen, um mehr zu schaffen, mehr zu tun und die Dinge schneller über die Bühne zu kriegen. Das ist gut so. In unseren christlichen Kreisen sind wir auch nicht ganz verschont davon. Rolf Schäfbuch, Pfarrer aus Baden-Württemberg, der jetzt schon vor ein paar Jahren gestorben ist, der hat ein kleines Büchlein darüber geschrieben und hat gesagt, wie kam das dazu, dass unser Christsein heute hauptsächlich von dem geprägt ist, was wir tun. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, sie verkündigten die großen Taten Gottes, was Gott tut oder was wir tun. Das hat zur Folge, seit ich in Rente bin, bin ich in verschiedenen Gemeinden immer wieder, auch im Raum Stuttgart. Und ich habe Folgendes festgestellt, dass manche Mitarbeiter mich immer wieder ansprachen und sagten, also mir steht es langsam bis hierher. Einer sagte mir mal, wenn ich im Gottesdienst bin, kann ich gar nicht mehr entspannt sein. Ich muss nur immer schauen, dass ich alles schaffe, was an mir hängt. Und Idea schreibt, dass 60% der christlichen Mitarbeiter überfordert sind. Beruf, Familie, Mitarbeiter in der Gemeinde noch und. Wir haben heute ein modernes Wort erfunden, Burnout, was man früher gar nicht kannte. Aber vielleicht gab es die Sache früher auch schon. Dass Menschen leer sind, dass keine Kraft mehr da ist. Ich glaube, das ist in normalen menschlichen, in psychischen des Menschen so. Aber in christlicher Hinsicht kann das auch so sein. Lebe ich von ihm? In erster Linie mit ihm und dann kommt alles andere. Bedeutet Christsein in erster Linie bei Jesus sein? Oder bedeutet Christsein in erster Linie Mitarbeit für Jesus? Magnus Malm, schwedischer Pfarrer, der hat ein Buch geschrieben und er schreibt da drin, Gott braucht uns nicht. Ich habe das mal in Gunzenhausen bei einer Konferenz gehört. Der Redner sagte, Gott braucht uns nicht. Er kann sein Reich bauen in dieser Welt, auch ohne uns. Ich war damals noch sehr jung und ich habe protestiert. Ich habe gesagt, wie kann man denn sowas sagen? Gott ist doch angewiesen auf uns, dass wir sein Wort weitergeben und so weiter. Aber es ist anders. Es ist ein Geschenk, dass wir ihm dienen dürfen. Gott könnte auch ohne uns, aber er will mit uns und nimmt uns da mit hinein. Interessant ist es mir schon. Sie haben sich heute Morgen Zeit genommen. Ihr habt euch Zeit genommen für den Gottesdienst. Aber dann, ab Montag wieder oder heute Nachmittag schon? Ich weiß es nicht. Jeder von uns muss darüber nachdenken. Haben wir die Zeit? Wie oft sagen wir, ich habe keine Zeit. Mir ist eines aufgefallen in Offenbarung 12, Vers 12. Da wird auch von jemandem geredet, der keine Zeit hat. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist der Teufel. Da heißt vom Teufel, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Warum? Weil er nur begrenzte Zeit und begrenzt wirken kann. Und wir haben doch eigentlich Zeit, oder nicht? Wir haben doch eigentlich nicht nur die Zeit unseres Lebens, sondern wir haben Ewigkeit. Noch viel, viel mehr. Uns kann im Grunde Gott die Zeit schenken für alles, was er getan haben will von uns. Und ich habe mich selber in den letzten Tagen gefragt, bei allem, was ich mache, auch in Babenhausen, ist das alles dran? Hat mich Gottes Wort auch angesprochen. Manchmal tun wir Dinge und sie sind gar nicht dran. In Jesaja 2, Vers 8, da heißt es, da wirft der Prophet Jesaja dem Volk Israel Folgendes vor. Sie beten die Werke ihrer Hände an. Das ist bei mir auch so. Das, was ich tue, was wir tun, das kann nicht die Hauptsache sein. Die Hauptsache ist das, was Jesus getan hat. Und wenn wir in Lukas 10 lesen, als Jesus bei Maria und Martha zu Besuch ist, da heißt es von der Martha, sie machte sich viel zu schaffen. Sie machte sich viel zu schaffen, sie selber. Ihm zu dienen, alles unter frommen Vorzeichen. Ein amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, der auch Bücher ins Deutsche übersetzen hat lassen und die man auch lesen kann hier, auch auf Deutsch, Dallas Willard, er wurde mal gefragt, was ist für dich das Wesentliche an Jesus? Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Dass ich bei Jesus ausruhen darf. Das ist das Wesentliche. In Matthäus 11, Vers 28, da ruft uns Jesus dazu auf. Macht uns deutlich, wie schön das Leben mit ihm ist. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet bei mir ausruhen können. Und ich habe darüber nachgedacht, im Alten Testament, da wird uns ja sehr genau der Tempel geschildert, Volk Israel. Wir haben ja keinen Tempel mehr. Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht, er ist überall da, bei uns bis an der Weltende. Aber der Tempel hat uns trotzdem was zu sagen. Im Tempel, da gab es den Vorhof, das Äußere. Und da durften auch die Heiden hin, die noch nicht zum jüdischen Glauben bekehrt waren. Und ich denke, das ist für jeden von uns auch wichtig, der Bezug zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich habe gehört von einem gläubigen, christlichen Mann, der hat einmal gesagt, ich danke Gott, dass schon 2 Jahre kein Nichtchrist mehr in meinem Wohnzimmer war. Erschüttern, schlimm, nicht wahr? Dass wir uns als Christen nicht abkanzeln oder abkapseln von der Welt um uns herum, von den Menschen, die vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit Gott besonders nötig brauchen, die Angst haben und die orientierungslos sind manches Mal. Für die sollten wir da sein, der Vorhof, der Bezug zu den Nichtchristen, dass uns der nicht verloren geht. Man wird immer frömmer, immer anständiger, immer besser. Aber das sind Menschen um uns, die Gott an unsere Seite gestellt hat. Und das Zweite, das Heiligtum im Tempel. Das war der Bereich, in dem haben die Priester ihren Dienst versehen. Und da reden wir heute in unserer Zeit, in unseren Gemeinden ganz stark, dort, wo wir Gott dienen. Aber was tun für ihn? Jawohl. Und dann gibt es im Tempel noch das Allerheiligste. Etwas ganz Besonderes. Die Gegenwart und die Nähe Gottes, wir haben gesungen davon. Und ist das noch unser Bereich, dass wir Gott dienen, dass wir für ihn was tun, gehört auch dazu. Aber das Erste und das Wichtigste muss ich sein, ich lebe im Allerheiligsten, in der Nähe zu Gott. Das Wertvollste, das Schönste am Christsein, habe ich das aus den Augen verloren? Ich bleibe in seiner Nähe ständig. Von Josua heißt einmal, er wich nicht mehr aus der Gegenwart Gottes alle Tage. Johannes 15, dieses Kapitel vom Weinstock und den Reben, macht es uns deutlich. Das Wichtigste ist, dass ich im Allerheiligsten lebe, in der Gemeinschaft, in der Verbindung zu ihm. Und dann kommt alles andere. Da macht Gott mein Leben fruchtbar. Und in der anglikanischen Kirche gibt es auch einen Katechismus. Und da wird die Frage gestellt, warum sind wir Menschen überhaupt da? Warum hat Gott uns geschaffen? Und da wird die Antwort gegeben, um Gott selber zu genießen. Können wir das noch? Gott genießen? Ihn anschauen, froh werden an ihn, dass wir sagen, das ist das Wichtigste, das Wertvollste und alles andere kommt dann an zweiter Stelle. Josua blieb ständig in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe. Mein Wunsch für mich, für uns alle eigentlich. Im Neuen Testament wird uns berichtet, wie Jesus den Sturm stillt. Seine Jünger waren in Hektik und in Aufregung und voller Angst. Was tun? Was müssen wir tun? Und so weiter. Und Jesus schläft. Er hat Zeit und er spricht ein Wort und es wird still. Er kann das. Oder andere Begebenheiten im Neuen Testament. Johannes 11. Da waren die beiden Schwestern Maria und Martha auch in heller Aufregung. Ihr Bruder Lazarus war krank. Und sie haben zu Jesus gesandt, er soll sofort kommen. Mit Blaulicht, wird man heute sagen. Und Martin zwar. Er soll sofort kommen und Jesus nimmt das zur Kenntnis. Das heißt, er blieb noch 2 Tage dort, wo er war. Da merkt man einen Unterschied. Wir haben vom Teufel gesprochen. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und Jesus hat Zeit. Er tut alles, so heißt es einmal in der Bibel, fein zu seiner Zeit, wann es dran ist. Er hat Zeit, er hat Ewigkeit. Und er wird von seinem Vater im Himmel geleitet. Oder in 1. Könige 19, der Prophet Elia, der war empört über das, was in der Gemeinde im Volk Israel geschehen ist. Und er sagt es Gott, sie haben deine Altäre zerbrochen, die Propheten mit dem Schwert erwürgt und. Und was sagt Gott dazu? Haben Sie nachgelesen? Er sagt nichts, kein Wort. Und dann wiederholt sich Elia und sagt das nochmal. Gott muss doch jetzt reagieren, wenn die Menschen und die Welt so schlimm ist. Und Gott sagt wieder nichts. Er sagt dem Elia, schau nach vorn und das ist jetzt dein Auftrag. Diese Aufregung. Diese Hektik, die Elia da verbreitet hat, diese Empörung, dieses Klagelied, ist für Gott gar nicht wichtig. Ihm ist wichtig, dass du tust, was für dich dran ist, Elia. Otto Stockmeier, ein Mann, der im Reich Gottes, der hat ein Andachtsbuch geschrieben, ich habe es daheim, die Gnade ist erschienen. Und es gibt einen Gemeindeberater, wir haben den mal in Babenhausen gehabt, einen Neffen von diesem Herrn, alten Herrn Stockmeier, der schon nicht mehr lebt. Habe ihn dann gefragt, ob er mit dem verwandt ist, sagt er, ja, das war mein Onkel. Und dieser Otto Stockmeier, der schreibt in seinem Andachtsbuch, es ist lächerlich und zum Lachen, wenn ein Mensch in der Sache Gottes, wenn es ums Reich Gottes geht, in Hektik und in Stress gerät. Das kann nicht sein. Jesus tut alles fein zu seiner Zeit. Und er hat Zeit und will unser Leben ordnen und regeln, dass wir nichts tun, sondern dass wir alles fein zu seiner Zeit tun. In dem Gemeinschaftsverband, in dem Baden-Württemberg, wo ich früher gearbeitet habe, da hat unser Inspektor mal einen Satz gesagt, den haben wir aufgeschrieben. Er hat gesagt, Gott ist froh, wenn es Nacht wird. Wenn seine Leute schlafen, dann können sie wenigstens keine Dummheiten mehr machen. Das muss er sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist froh, wenn es Nacht wird. Wir würden ja am liebsten, ich weiß auch etwas davon, auch die Nacht noch durcharbeiten. Da stört uns das Telefon immer und so weiter. Aber Gott hat es eben so eingerichtet, dass wir auch schlafen müssen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen am Ende des Tages. Und in einem Buch von John Ortberg habe ich Folgendes gelesen. Es gibt einen Test, ob man in der Gefahr der Hektik und des Stresses sich befindet. Wollen Sie den Test mal machen? Ich frage Sie mal zwei Fragen. Wenn du im Supermarkt irgendwo bist und an einer Kasse, an der du stehst, ist eine lange Schlange und nebenan sind nur zwei, drei Leute. Wechselst du dann oder bleibst stehen, wo du bist? Wie kann jeder diese Frage für sich beantworten? Oder du fährst auf der Autobahn und es ist Stau, wie gerade jetzt im Sommer. Und auf deiner Spur geht es halt nicht so voran, aber auf der anderen Spur kommst du schneller voran. Wechselst du dann die Spur? Und wenn es dann wieder anders ist, dann fährst du wieder zurück auf deine Spur. John Ortberg schreibt, wer so sich verhält, der ist erfasst von der Hektik und vom Stress unserer Zeit. In manchen älteren Liedern, die wir gar nicht mehr kennen, da ist die Rede von in Jesus zur Ruhe kommen oder vom Frieden mit Gott, der höher ist als alle Vernunft. Manchmal habe ich den Eindruck, habe schon oft darüber nachgedacht, da wissen wir heute gar nichts mehr davon. Sonst völlig fremd geworden, weil wir uns haben anstecken lassen von der Hektik und vom Stress. In einem Lied heißt es, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Das darfst du tun heute Morgen. Überlass dich ihm mit allen Sorgen, Problemen, Aufgaben, mit allem Stress. Und du wirst was von dem Frieden Gottes merken. Und dein Lied, das wir gleich singen werden, da heißt es in einer der Strophen, wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Dazu lade ich uns ein. In diese Freude in Jesus. Zur Ruhe kommen bei ihm und Schritt für Schritt mit ihm gehen. Manche Leute sagen, also ich kenne jemanden, wenn man die trifft, die Frau, ist aber bei uns Männern nicht anders wahrscheinlich, die erzählt immer, ich habe ja so viel Arbeit, so viel Arbeit. Gehört ja fast dazu. Für Christen sowieso. Man muss viel zu tun haben, dann ist man ein guter Christ. Ich habe schon mal zu jemandem gesagt, du hast ja viel zu tun, hat er mir gesagt, hast du denn mal Zeit für ein Gespräch? Habe ich gesagt, ich habe nicht viel zu tun, ich habe Zeit. Es ist aber auch nicht die Fülle der Arbeit. Nicht, dass ich jetzt sagen will, man soll nicht viel arbeiten. Im Beruf ist das gar nicht so einfach. Da hat man gar nicht oft die Entscheidung darüber. Es liegt nicht an der vielen Arbeit, bin ich überzeugt von. Ich kenne das von mir. Es liegt an der inneren Einstellung, mit der ich an die Arbeit rangehe. Ob ich aus einer inneren Ruhe in Jesus heraus lebe, handle oder ob ich aus einer inneren Hektik herauskomme. Eine Hektik, die mir sogar manchmal den Schlaf raubt. Das ist der Unterschied. Nicht die Fülle der Arbeit ist es, sondern die innere Haltung. Und die möchte Jesus verändern bei mir, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In 1. Korinther 15, Vers 10, da schreibt Paulus etwas ganz Interessantes. Er schreibt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Also er war ein sehr fleißiger Mann. Hat in seinem Handwerk als Zeltmacher gearbeitet und Gemeinde und so weiter. Ich habe mehr gearbeitet als die anderen alle. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Liebe macht mich zu dem, was ich bin. Nicht meine Arbeit, nicht was ich tue. Und ich werde es nie vergessen, war mal mit einem Kollegen von mir beim Sportstudio samstags in Mainz. Darf man das als Christ? Ich habe mir das erlaubt. Das werde ich nie vergessen. An diesem Abend sagte er zu mir, weißt du, je älter wir werden, umso mehr wirken wir durch das, was wir sind und nicht durch das, was wir tun. Das ist schon so. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus. Darum sagt Paulus, durch Gottes Gnade, durch seine Liebe bin ich, was ich bin, nicht durch mein Tun. Amen. Ja, wir wollen noch beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein so großer, mächtiger Gott bist und dass du unser Leben und unsere Welt nochmal anders siehst, wie wir das oft sehen. Dass du uns diesen Blick geben möchtest und du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht, in unserem Leben. Kennst unsere Sorgen, Probleme, Aufgaben, unseren Stress und alles, was da ist. Und Herr, du stehst vor uns und wir dürfen dir alles in die Hände legen. Wir dürfen uns dir überlassen mit allem drum und dran. Das ist so wunderbar, du bist für alles da. Und dürfen bei dir zur Ruhe kommen und in dieser Ruhe und in dieser Geborgenheit tun, was für uns dran ist, was du uns vor die Füße legst. Hab Lob und Dank dafür. Amen.